Guten Morgen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SNÜNE. Heute dürfen wir den Anton Strini begrüßen, ehemaliger Geschäftsführer des AMS und heute Koordinator für Integration und von Flüchtlingen. Herzlich willkommen. Ja. Herr Strini, Sie haben vor mehr als 40 Jahren als Berufsberater beim AMS begonnen und sind dann eigentlich steil die Karriereleiter nach oben geklettert. War es schon immer so ein bisschen Ihr Ding, in den sozialen Bereich zu gehen, weil im Prinzip ist ja AMS auch sehr viel mit sozialen Komponenten verbunden, so wie es als Flüchtlingskoordinator jetzt ist?
Na, war eigentlich eher Zufall so gesehen. Ich habe die Schule, ich habe HTL hinter mich gebracht, HTL für Textilbetriebstechnik, wollte eigentlich im Textilbereich einsteigen. Dann ist mir aber die erste Ölkrise in den Weg gekommen und die Jobs waren knapp, ein bisschen knapper so gesehen. Ich habe dann überlegt, was ich sonst machen könnte, habe dann einen Anruf bekommen vom frühen Klassenvorstand, dass ein Berufspartner gesucht würde im Arbeitsamt in Bregenz und habe mich dann einfach beworben und habe mal gedacht, jetzt schauen wir uns das einmal an. Habe aber nicht daran gedacht, dort lange Zeit zu bleiben, sondern einfach mal einen Versuch zu starten.
Also sind Sie sozusagen hängen geblieben und es hat das nicht irgendein Ereignis gegeben?
Wie gesagt, der Einstieg war zufällig so gesehen. Das Bleiben war dann weniger zufällig. Es hat damit zu tun gehabt, dass man in dieser Position, in diesem Job erstens ganz interessante Arbeiten zu tun hatte. Zum Zweiten aber auch, dass die Führung in diesem Arbeitsamt und in der Arbeitsverwaltung überhaupt seiner Zeit, in dem Chef Norbert Neurohr, ganz einfach Voraussetzungen vorhanden waren, dass man, wenn man was unternehmen wollte, dann hat man die Möglichkeit dazu gehabt. Das heißt, es war gut möglich, so Neuigkeiten einzuführen, wirklich innovativ zu sein, das hat mir Spaß gemacht. Also das war schon eine sehr interessante Aufgabe so gesehen.
Wenn wir zur sozialen Komponente kommen, oder was spielt denn eigentlich Religion oder Glaube für eine Rolle in Ihrem Leben?
Weniger so gesehen. Ich bin nicht Mitglied einer Kirche, bin aber, glaube ich, doch sehr sozial eingestellt. Halte viel von diesem christlichen Gedanken, gerade seit der neue Papst hier aktiv wird. Das gefällt mir sehr, was dieser Papst hier macht. Bin auch durchaus zufrieden, was unser Bischof Benno im Land so von sich gibt. Also das würde mich schon motivieren, bei der Kirche wieder mitzumachen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier als Mitglied an vorderster Front stehen könnte, sondern eher eben im sozialen Bereich etwa ein bisschen mit aktiv sein könnte.
Was für Werte sind Ihnen denn besonders wichtig, beziehungsweise aus Ihrer Sicht, was sollte man den Kindern weitergeben, mitgeben?
Ich glaube, nicht rasch zu verzagen, nicht allzu viel Angst zu bekommen. Das ist mir gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Mir kommt ab und zu vor, dass einzelne Kreise durchaus interessiert daran sind, Angst zu verbreiten vor allen Unwägbarkeiten des Lebens. Ich glaube, Mut zu haben fürs Leben, das ist mir ein wichtiger Wert. Dann natürlich auch Solidarität, Mitgefühl mit anderen Menschen. Den Wunsch zu haben, in einer Gesellschaft zu leben, in der es halbwegs oder möglichst gerecht zugeht. Das ist mir wichtig.
Sie gelten als Macher und als sehr geschickter Verhandlungspartner. Man hat Sie mal beschrieben als einer, der natürlich ist und auf die Interessen anderer eingeht. Würden Sie sich auch so beschreiben?
Das ist eine sehr freundliche Bezeichnung. Gefällt mir gut, wenn ich sowas höre. Ich würde mich nicht ganz so vornehm einschätzen, glaube ich.
Sie haben ja 2006 sind Sie Geschäftsführer des AMS geworden. Jetzt fallen in Ihre Zeit unter anderem auch der Blumenbonus, der 2008 abgeschafft wurde. Sie wollten mal Anreize fürs Frühpensionssystem abschaffen und auch der Technikermangel, der war ja vor 15 Jahren schon sehr groß. Und auch heute sucht die Industrie noch händeringend nach Facharbeitern. Was ist denn da falsch gelaufen aus Ihrer Sicht die letzten 10, 15 Jahre? Weil man schreit heute nach Technikern, es sind keine da. Man hat vor 10 Jahren nach Technikern geschrieben, es sind keine da. Eigentlich müsste man sich vorstellen können, dass das eine Zeitspanne ist, wo man etwas bewegen könnte.
Es hat sich ja sehr viel bewegt. Nur man darf sich diese Entwicklung am Arbeitsmarkt oder in der Wirtschaft ja nicht so vorstellen, dass man halt eine Situation vorfindet, die dann verändert wird und dann ist sie für die nächsten 20 Jahre okay. Die Wirtschaft verändert sich permanent Und dieser Anpassungsprozess ist ebenfalls permanent notwendig. Das heißt, es gibt heute schon wesentlich mehr Techniker in verschiedensten Branchen, als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Ich möchte einfach daran erinnern, dass wir vor 20 Jahren noch eine Textilkrise in Vorarlberg hatten. Das heißt, wir hatten einen massiven Strukturwandel und die ganzen Leute, die in der Textilindustrie tätig waren, sind im Großen und Ganzen umgesetzt worden im Bereich Elektro, Metall und arbeiten zum Teil und in vielen Fällen bereits als Fachkräfte in diesen Bereichen. Also ist hier sehr viel passiert. Aber eines muss man auch sagen, wenn man glaubt, dass Fachkräfte vom Himmel fallen oder einfach importiert werden können, dann ist das wahrscheinlich zumindest zu großen Teilen ein Irrglaube. Mhm. Und Egon Blum wettert nicht umsonst in vielen Fällen, dass er sagt, wir müssen die Ausbildung wesentlich stärker wieder in den Vordergrund rücken. Man muss schauen, dass auch die Jugendlichen, die nicht die besten Voraussetzungen mitbringen, eine Möglichkeit haben, in eine Lehre einzusteigen und eine Lehre abzuschließen. Also es gibt einerseits Aufholbedarf, nach wie vor, aber diesen gibt es permanent, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und andererseits ist aber auch sehr viel passiert und sehr viel an Anpassung, notwendige Anpassung wirklich geschehen.
Spürt man heute auch ein bisschen, dass der Blumenbonus vor 10 Jahren abgeschafft wurde?
Der Blumenbonus hat, glaube ich, schon sehr stark mitgeholfen, ein Gefühl in der Industrie, im Gewerbe, im Handeln herbeizuführen, dass Lehrausbildung eine ganz wichtige Sache ist. Ich hätte mir seinerzeit gewünscht, dass nicht die Zusätzlichkeit der Lehrstelle im Vordergrund steht, sondern eher Gelder ausgestüttet werden für Betriebe, die bereit sind, weniger starke Jugendliche auszubilden. Also Jugendliche, bei denen es mehr an Initiative, mehr an Unterstützung braucht und diese Unterstützung dann entsprechend mitfinanziert wird.
Sie haben sich ja auch damals eingesetzt dafür, dass man Anreize für die Frühpension abschafft. Warum?
Das ist nicht meine Vorgangsweise gewesen. Ich glaube ganz einfach, wir hatten Schwierigkeiten insofern, dass wir in Vorarlberger Situation hatten, dass Leute ab 50, 55 nicht mehr eingestellt wurden. Das hat auch damit zu tun natürlich, dass etwa im Vergleich zur Schweiz das Pensionseintrittsalter bei uns in Vorarlberg deutlich niedriger war. So gesehen haben Unternehmer dann oft gedacht, dass jemand mit 53, 54 nicht mehr eingestellt werden kann, weil er gerade noch 2, 3 Jahre im Unternehmen bleiben wird und dann aussteigen wird in Richtung Frühpension. Das war in der Schweiz ganz anders. Ne? Unter diesem Gesichtspunkt habe ich dann die Meinung vertreten, dass es schon sinnvoll wäre, das Pensionsalter, das faktische Pensionsalter anzuheben.
Bräuchte es auch eine Art Blumenbonus zum Beispiel für, was ältere Arbeitnehmer betrifft, weil die haben ja meistens viel Know-how in unserer hochdynamischen, hochtechnisierten Welt. Viele wollen nur noch auf Junge setzen und dann vergisst man unter Anführungszeichen auf die Alten.
Gut, es ist ja so, dass ältere Fachkräfte durchaus nach wie vor gute Chancen haben, auch in Zeiten, wenn die Wirtschaft nicht allzu gut läuft, wenn die Ausbildung vorhanden ist, also die entsprechende Ausbildung für den Markt vorhanden ist, Gesundheit vorhanden ist und die entsprechende Motivation vorhanden ist. Die Leute auch im fortgeschrittenen Alter haben keine große Schwierigkeiten am Markt. Ja, schwierig wird es natürlich bei Leuten, wo die Qualifikation nicht mehr mithalten kann, die gesundheitlich angeschlagen sind. Und gerade für diese Personenkreise muss man natürlich Förderprogramme auf den Weg bringen. Ein wichtiges Förderprogramm, diese Aktion 20.000, wurde leider von der heutigen Bundesregierung abgeschafft. Ich glaube, dass in diesen Bereichen viel Möglichkeit vorhanden war, auch Leute, die bereits länger aus dem Prozess schon draußen sind, wieder in den Prozess reinzukriegen. Vorarlberg war hier besonders erfolgreich unterwegs und wir hatten in verschiedensten Bereichen, auch im Pflegebereich, Eintritte, die sonst ohne diese Aktion nicht möglich gewesen wären.
Ein anderes immer wiederkehrendes Thema ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das waren Sie sehr lange beim AMS. Was halten Sie von so einer Diskussion?
Ich glaube, das muss man sehen unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Wandels. Es wäre schon denkbar, dass mit dem Schlagwort der Digitalisierung noch deutlich mehr Jobs wegfallen. Wir haben jetzt eine Arbeitslosigkeit, die noch im internationalen Vergleich relativ günstig ausschaut. Wenn sich aber die Wirtschaftsverhältnisse massiv ändern würden, jetzt gerade aufgrund dieser verstärkten Technisierung, verstärktem Einsatz von computerunterstützten Programmen, dann wäre unter Umständen zu befürchten, dass nicht mehr für den Großteil der Beschäftigten überhaupt Arbeit vorhanden ist. Und dann muss man, glaube ich, über Dinge nachdenken, die auch in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen gehen könnten.
2016 haben Sie Ihren Job beim AMS an den Nagel gehängt. Jetzt sind Sie heute als Landeskoordinator für die Integration von Flüchtlingen zuständig. Wie nehmen Sie persönlich die Stimmung in Vorarlberg wahr? Sind Flüchtlinge bei uns noch willkommen?
Ich glaube schon, wobei man zugeben muss, es gibt natürlich verschiedene Strömungen, was dieses Thema anlangt. Und es gibt natürlich auch Befürchtungen, dass Vorarlberg gerade durch Flüchtlinge oder Mitflüchtlingen, die kulturell aus ganz anderen Regionen stammen, gewisse Probleme, dass diese gewisse Probleme bereiten könnten. Mhm. Wir stellen fest, also ich und Leute, die in diesem Bereich aktiv sind, dass überall dort, wo relativ gute Kontakte bestehen zwischen Mehrheitsbevölkerung mhm. und Flüchtlingen, dass überall dort diese Ängste deutlich kleiner werden. Je mhm. weniger Kontakt zu Flüchtlingen besteht, desto größer sind diese Ängste. Also ich glaube, es ginge ganz einfach darum, möglichst stärker zusammenzukommen. Mhm. Man sieht das auch bei aktuellen Anlässen. Kleine Gemeinden zum Beispiel, in denen die Flüchtlinge bekannt mhm. sind, die auch bessere Integrationschancen bieten. Da gibt es halt einmal was hier am Fußballclub, der den Jugendlichen mit mhm. aufnimmt, der gerade Jutta ist. Da sieht man sehr schnell, dass Integration deutlich besser funktioniert. Und mhm. dann sind auch die Bürger in der Region der Ansicht, dass diese Flüchtlinge nicht der Problemstellung in erster Linie sind, sondern unter Umständen eine starke Bereicherung für die Gemeinde darstellen können.
Mhm. Wie geht es denn, wenn Sie eben hören, dass man zum Beispiel gute integrierte Familien abschieben will? Hat die Asylpolitik in Österreich ein bisschen ihre Menschlichkeit verloren oder heißt es einfach gleiches Recht für alle und Gesetz ist Gesetz?
Na, ich glaube, Augenmaß ist, glaube ich, gefordert, was das anlangt. Wir haben natürlich eine Problematik, dass Asylverfahren in Österreich nach wie vor sehr lange dauern. Man muss schon sehen, dass es nach wie vor eine ganze Reihe von Jugendlichen gibt, die auf ihr erstes Interview 1,5 bis 2 Jahre warten. Und bis das Asylverfahren abgeschlossen ist, geht das noch einmal unter Umständen gleich lang. Und wenn man den Fall in Sulzburg anschaut, Leute, die bereits über 5 Jahre auf eine definitive Entscheidung warten und nach 5 Jahren dann den Bescheid kriegen, sie müssen jetzt auswandern, nachdem sie im Land 2, 3 Kinder bekommen haben, die Kinder so knapp vor dem Schuleintritt stehen, dann muss man schon überlegen, ob es hier eine bessere Möglichkeiten gibt. Mhm. Ich denke, Forderung 1 müsste sein, die Asylverfahren möglichst zu verkürzen, so dass diese Problemstellung gar nicht entstehen können. Aber zum Zweiten auch nachzudenken, ob es nicht eine Variante gibt, dass man sagt, was hier ab einer bestimmten Dauer des Asylverfahrens sollte man konkret diese Möglichkeit des humanitären Bleiberechts stärker in Erwägung ziehen. Mhm. Und da glaube ich, sind diese Ansätze, die Landeshauptmann Wallner, aber auch verschiedene andere Politiker, gerade bei uns in Vorarlberg gesagt haben, dass man Länder und Gemeinden stärker in diese Entscheidung mit einbindet, war, glaube ich, ganz eine gute Vorgehensweise. Mhm.
Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit Ihrem ehemaligen Arbeitgeber, dem AMS? Haben Flüchtlinge Chancen auf dem Arbeitsmarkt?
Das AMS war ein ganz wesentlicher Partner noch vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren hat das Arbeitsmarktservice aber eine zweckgebundene Mittel gehabt zur Unterstützung von Flüchtlingen, von ganz konkreten Flüchtlingsprojekten. Das hat sich dann mit der neuen Bundesregierung doch schlagartig geändert. Das heißt, die zweckgebundenen Mittel für das Arbeitsmarktservice sind 2018 um 50% reduziert worden mhm. und laufen 2019 überhaupt aus. Mhm. Damit zusammenhängend gibt es die zweite Schwierigkeit beim AMS, dass die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik doch massiv zusammengestutzt werden dürften nächstes Jahr. Bernhard Bereuth erzählt mir kürzlich, dass er damit rechnet, dass statt 48 Millionen wie 2018 mhm. nächstes Jahr noch zwischen 36 und 38 Millionen verfügbar sein werden. Mhm. Das heißt, da gibt es massive Einschnitte und das wirkt sich natürlich sehr stark mangels mhm. Zielsetzung in Richtung Flüchtlingspolitik sehr stark auch im Flüchtlingsbereich aus.
Mhm. Kann man das im Land dann auffangen oder kann das Land Vorarlberg das auffangen? Gibt's da schon?
Das wird natürlich nicht zur Gänze möglich sein. Das Land ist durchaus bestrebt, dort, wo es gute und funktionierende Projekte gibt, hier einzuspringen. Nur kann es mhm. nicht so sein, dass das Land ganz einfach das, was der Bund zurücknimmt,
eins zu eins ersetzt. Das wird nicht möglich sein.
Die Integrationsbegleiter waren ja ein Versuch, langzeitarbeitslose Leute im Rahmen dieser Aktion 20.000 einzusetzen, um Flüchtlinge zu begleiten. Das heißt, mhm. so quasi, wie es in Unternehmen ab und zu gibt, da gibt es ja diesen Paten, der Lehrlinge zum Beispiel mhm. auffängt, ein bisschen mitbegleitet im Unternehmen, damit sie sicherer unterwegs sind. Der ähnliche Gedanke war hier mit diesen Integrationsbegleitern. Dort haben wir auch gesagt, wir schauen, dass so Integrationsbegleiter diesen Flüchtlingen an die Hand nehmen, ihm dabei behilflich sind, was sie Behördenwege zu erledigen, Fördermöglichkeiten, Fördergelder auftreiben zu können, etwa wenn man Kursbesuche machen sollte etc. Das hat in vielen Fällen recht gut funktioniert. In zwei, drei Fällen sind wir mit diesem Personenkreis aber auch gescheitert, das muss man zugeben. Mhm. Es war, glaube ich, ein sehr interessanter Versuch. Vieles davon läuft nach wie vor sehr gut. Einiges ist in die Hosen gegangen, aber das ist bei neuen Projekten ist das halt einfach so. Mhm.
Ein Thema im Tourismusland Vorarlberg ist natürlich auch die Saisonarbeit. Ist das ein Thema bei Flüchtlingen, also im Saisonbetrieb zu arbeiten, beziehungsweise reichen da überhaupt die Sprachkenntnisse bei den meisten aus? Oder?
Sprachkenntnis ist ein ganz wichtiges Thema. Wir brauchen, damit man am Arbeitsmarkt überhaupt vernünftig tätig sein kann, braucht man in etwa ein Sprachniveau, das so nach diesen Einteilungskriterien bei A2 liegt, sage ich jetzt mal. Mhm. Viele Flüchtlinge haben das halt noch nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, auch die früheren Gastarbeiter etwas der Türkei hatten nicht immer A2-Niveau als sprachliche Voraussetzung, konnten aber zumindest sich so weit verständigen, dass sie auf der Baustelle, ich sage immer Baustellendeutsch, verstanden haben und dementsprechend auch eingesetzt werden konnten. Das hilft natürlich auch den jetzigen Flüchtlingen, die in vielen Fällen durchaus sehr lernwillig und lernbereit sind, die deutsche Sprache zu lernen, aber ab und zu mit ganz einfach mit diesen Voraussetzungen, was A1, A2 anlangt, ganz einfach nicht mitkommen. Man muss schon sehen, viele von denen haben nie eine Schule besucht. Da fehlen viele Grundvoraussetzungen, um so Sprachkurse entsprechend bestehen zu können. Aber zum Tourismus ganz konkret. Es gibt ja durchaus Interesse, auch von Asylwerbern in diesen Bereich einzusteigen oder gäbe es Interesse, hier einzusteigen. Einige haben das auch gemacht in der Vergangenheit, haben eine Lehrausbildung gewählt, haben einen Unternehmer gefunden, der sie anstellt, der die Leute in Ausbildung nimmt. Nicht wenige davon haben sich sehr erfolgreich hier betätigt. Ich sage, der eine Fall beim Herrn Lerch in Lustenau zum Beispiel. Mhm. Und stellen jetzt fest, dass sie knapp vor Lehrende abgeschoben werden, weil das Asylverfahren ganz einfach negativ ausgegangen ist. Anfänglich hat die Bundesregierung gesagt, sie werden solche Fälle, die bereits in Lehrausbildung sind, weiter belasten, die Lehre fertig machen lassen. Das hat sich dann herausgestellt, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Heute gibt es diese Möglichkeit der Ausbildung in Lehrberufen überhaupt nicht mehr für Asylwerber. Und auch die zweite Möglichkeit in der Beschäftigung, nämlich im Rahmen der Sonderkontingente im Tourismus und der Landwirtschaft, ist bestenfalls eine theoretische Möglichkeit, weil dort geht es in erster Linie darum, dass Leute gesucht werden, die bereits seit mehreren Saisonen im Land tätig sind, die man bereits kennt, die auch als Fachkraft im Tourismus gelten. Mhm. Also eigentlich hat man die Beschäftigungsmöglichkeit im Tourismus sowohl im Rahmen der Sonderkontingente als auch im Rahmen der Ausbildung abgeschafft. Das tut mir sehr leid und ich halte es auch nicht für sehr zielführend, eine solche Vorgehensweise, weil es doch mitgeholfen hat und mitgeholfen hätte, die Fachkräftesituation gerade im Tourismusbereich entsprechend besser zu beheben. Mhm.
Sie haben es angesprochen, die primäre Hürde für die Integration ist die Sprache. Was sind sonst noch so die Hürden bei der Integration am Arbeitsmarkt? Ist der kulturelle Aspekt der zweite sogar schon? Oder was sind denn so?
Ja, man muss ja sehen, dass wenn jemand anfangen kann zu arbeiten, dass er das Bleiberecht einmal erhalten hat, das geht ja eine bestimmte Zeit, bis das überhaupt möglich wird. Dann habe ich schon sehr viel an Erfahrung gesammelt, wie es in Vorarlberg zugeht. Mhm. Natürlich sind die Arbeitsbedingungen, die Beschäftigungsbedingungen bei uns sehr stark unterschiedlich zu denen in den Heimatländern. Und natürlich sind auch die beruflichen Tätigkeiten massiv unterschiedlich. Wenn jemand, sagen wir mal ein Beispiel, in Bagdad Kfz-Mechaniker war, dann ist das mit dem Kfz-Mechaniker, sogar bei Mercedes Schneider, überhaupt nicht vergleichbar. Das heißt, da gibt es völlig andere Herausforderungen, weil bei uns Elektronik und so Zeug da die stärkere Rolle spielt. Oder andere Beispiele, wir haben kürzlich eine junge, sehr engagierte Frau getroffen, oder ich habe sie getroffen, die Pharmazeutin ist im Prinzip, also in einer Apotheke arbeiten könnte. Und die kennt die ganzen Medikamente, hat das entsprechend studiert, ist also durchaus sehr gut gebildet, hat aber ein Problem, dass natürlich die Wege, Abrechnungswege, eine Versicherung in Österreich gibt es ganz einfach in Afghanistan zum Beispiel nicht. Das heißt, da gibt es völlig unterschiedliche Abwicklungserfordernisse und das ist eigentlich der zweite Teil des Jobs, den sie momentan nicht beherrschen kann, obwohl sie eigentlich die fachlichen Voraussetzungen hätte. Und so geht es natürlich sehr vielen Flüchtlingen. sage ich mal, im Lehrerbereich zum Beispiel Richter, ein Richter, der bis jetzt in Syrien gearbeitet hat, der kann nicht einfach bei uns als Rechtsanwalt arbeiten. Man kann Grundelemente dieses Berufes wieder verwenden, weil Juristen natürlich im Prinzip immer ähnlich denken, in sehr strukturierten Vorgehensweisen, also das ist wieder verwendbar. Aber das Gelernte im Prinzip einfach umzusetzen, eins zu eins, das ist einfach in vielen Fällen nicht möglich.
Wir sprechen immer von Flüchtlingen. Ich habe jetzt immer von Flüchtlingen gesprochen. Aber muss man dann sogar noch nach dem Ursprungsland eigentlich unterscheiden? Es wird einen Unterschied machen, ob der aus Afghanistan, Syrien, dem Jemen oder woher auch immer kommt.
Das sind natürlich sehr, sehr massive Unterschiede. Einerseits was die Qualifikation anlangt der betroffenen Menschen, die zu uns kommen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Zahl derer, wenn man so Anteile herausrechnet, die etwa aus Afghanistan oder aus Somalia kommen, im Durchschnitt deutlich schlechter gebildet sind als jene aus dem Irak, aus dem Iran oder natürlich aus Syrien. Wir wissen auch, dass Frauen durchschnittlich besser gebildet sind als Männer. Mhm. Auch das ist ein interessantes Faktum. Wir wissen aber auch, dass diese Frauen in der Regel dann kaum berufliche Praxis haben. Das heißt, wir haben etwa bei den Flüchtlingen insgesamt einen Anteil von rund 15%, die weiterführende Schulen oder Kollegs, Universitäten oder sowas besucht haben. Bei den Frauen ist aber der Anteil derer, die diese Ausbildung mitgemacht haben, in etwa doppelt so hoch als bei den Männern. Das ist im Durchschnitt um 15%. Wir wissen aber andererseits auch, dass insgesamt von den Flüchtlingen in etwa 3/4 maximal Pflichtschulausbildung haben. Das heißt, maximal heißt auch, dass die Leute dabei sind, nie eine Schule besucht haben, bestenfalls für eine Koranschule im Nachbarort oder zum Teil auch überhaupt nie alphabetisiert worden sind, nicht nur in ihrer Muttersprache. Und da wird es natürlich schon massiv schwierig. Andererseits merken wir aber auch, dass da sehr geschickte Leute dabei sind, Leute mit, ich sage immer, mit Biss, die wissen, was sie wollen, die möchten erfolgreich sein. Da hat kaum jemand Interesse, gut, schwarze Schafe gibt es natürlich auch ab und zu, aber es hat kaum jemand Interesse, wirklich in dieser sogenannten soziale Hängematte zu liegen. Na, die möchten erfolgreich sein, möchten ihren Leuten zu Hause auch zeigen, dass sie es geschafft haben. Und ich denke ab und zu, wir sollten ihnen zumindest die Chance dazu geben.
Sie machen das jetzt seit rund 2 Jahren. Wie lange werden Sie denn da noch zur Verfügung stehen? Oder wollen Sie irgendwann einmal Ihre Pension genießen?
Naja, das ist die Frage, wann genießt man eine Pension? Das ist so eine Sache, herumliegen war nie meine erste Herausforderung. Natürlich ist es auch schön, wenn man Tätigkeiten machen kann, wo man das Gefühl hat, dass man ein bisschen was weiterbringen kann. Ich habe natürlich schon gedacht, dass ich diesen Job jetzt nicht auf Dauer machen werde. Habe jetzt mit Landeshauptmann Wallner kurz darüber gesprochen, der gesagt hat, mach noch bitte ein bisschen weiter so irgendwo. Okay, das machen wir jetzt einmal ein bisschen weiter. Aber ich hätte auch nicht vor, auch wenn ich diese konkrete Funktion nicht mehr machen würde, dann ganz einfach in die Hängematte mich zu legen, sondern dann würde ich halt wahrscheinlich irgendwie bei der Caritas oder denen ein bisschen mithelfen und schauen, dass ich da was Vernünftiges machen kann. Nur herumhängen, das tut der Seele nicht gut.
Weil Sie gerade die Caritas ansprechen, ist es ja oft so, dass Manager oder Menschen mit Top-Jobs dann sehr oft in den sozialen Bereich wechseln. Haben wir auch im Vorarlberg verschiedene Beispiele.
Vielleicht ist das der Ausgleich des Defizits gut möglich.
Was haben Sie denn privat noch für Ziele, die Sie gerne erreichen würden? Reisen oder, wie Sie mir vorhin erzählt haben, Sie spielen ja mehrere Instrumente und sind ein passionierter Musiker.
Na gut, das ist ja eines meiner Hobbys, die ich schon seit Jugendzeit verfolge, Musik zu machen. Das heißt, für mich allein im Wesentlichen in einem Kammerl drin zu sitzen, aber letztlich so quasi eine CD zu produzieren. Mit der Musik, die mir am nächsten liegt, bin ich ein Blues-Fan seit mindestens 40 oder 45 Jahren, so in etwa. Und das befriedigt mir ganz, das entspannt mich ganz einfach auch. Das tue ich gerne und das werde ich auch sicher weitermachen. Aber auch das Radlfahren mit meinem E-Bike macht mir durchaus Spaß. Also, ich bin kein extremer Mountainbiker, aber das, was auch gut möglich ist mit der bisschen ledierten Lunge, das tue ich nach wie vor ganz gerne. Natürlich gibt es auch so Entspannungsdinge, die mir Freude machen. Aber wie gesagt, nur Hobby ist auch zu wenig. Und ein bisschen was muss man, glaube ich, in dem Bereich auch sonst nicht tun. Natürlich bin ich auch politisch interessiert. Und mir geht es natürlich auch darum, dass man und das halte ich schon für einen wichtigen Punkt, dass die Gesellschaft in eine Richtung geht, die so ein bisschen die Menschlichkeit außer Acht lässt. Also die Befürchtung habe ich momentan ab und zu mal. Wobei man schon wieder Mut macht, wenn ich anschaue, wie viele Leute diese Themen zum Beispiel, die momentan gerade so wieder auftauchen, sehr ernst nehmen und sagen, das kann es nicht sein. Wir brauchen Menschlichkeit, wir brauchen Augenmaß. Es ist diesen Leuten durchaus klar, wie mir auch, dass es nicht darum gehen kann, dass alle Flüchtlinge der Welt, die Veränderung möchten, in Österreich oder in Vorarlberg aufgefangen werden können. Aber es geht natürlich darum, dort, wo dann listig, es geht aber darum, möglichst rasch zu klären, ob jemand bei uns bleiben darf. Und dort, wo das nicht rasch geklärt werden kann, also wo die Asyldauer dann wirklich 3, 4, 5 Jahre dauert, dass man Möglichkeiten sucht, im Rahmen des humanitären Bleiberechts Möglichkeiten zu finden, die menschlich erträglich und menschlich sinnvoll sind, glaube ich.
Abschließend noch, jetzt haben Sie sehr viel erlebt und Erfahrung gesammelt in Ihrem Berufsleben. Sind Memoiren ein Thema für Sie?
Nein, überhaupt nicht.
Hier etwas zusammentragen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Wenn Memoiren, dann eines, was ich schon mal darüber nachgedacht habe, meine Mutter stammt ja aus dem ehemaligen Gotje, ist als Flüchtling nach Vorarlberg gekommen, im 1947er Jahr. Und da wäre für mich schon interessant, so ihre Lebensgeschichte ein bisschen aufzurollen, weil ich schon merke, dass dort auch heute noch Traumatisierung vorliegt. Und ich glaube, das wäre eine ganz spannende Geschichte, das mal zu notieren, aufzuschreiben, wie es ihr konkret gegangen ist. Also das, was ich so als Jugendlicher immer wieder gehört habe, mal wirklich zusammenfassen und für ein kleines Büchel zu machen. Aber schauen wir mal. Mhm.